Geht es euch auch manchmal so, dass euch angesichts dieser unsagbaren und unglaublich vielen Nöte und des Leidens, es einem die Sprache verschlägt? Dass dieser grausame Krieg in der Ukraine mit den Berichten, die täglich über Fernsehen oder Printmedien, wo auch immer, Internet zu uns kommen und einem die Sprache verschlagen? In der letzten Woche hat es dieses fürchterliche Massaker in einer Grundschule gegeben, wo man denkt, das zerreißt einem das Herz, wenn man sieht, dass ein junger Mann wahllos kleine Kinder erschießt. Und dann die Situation am Horn von Afrika, in Ostafrika, wo die schlimmste Hungersnot seit 1981 droht und unendlich viele Menschen davor sind zu verhungern. Als ich das las und die Berichte über Afrika, dass vor der Pandemie ungefähr 130 Millionen Menschen vom Hunger bedroht waren, nach 2 Jahren Pandemie 280 Millionen und jetzt durch den Krieg steht die Gefahr, dass diese Zahl sich nochmal fast verdoppelt auf 470, 480 Millionen. Das sind so viele Menschen, die an Hunger leiden, wie Europa, wie die EU Einwohner hat. Sind vom Hunger bedroht. Nicht nur von Hunger, wie wir es kennen, ich habe Hunger, sondern da bedroht davon, am Hunger zu sterben. Ich musste in der letzten Woche oft daran denken, wenn ich bei meinem Frühstückstisch saß, den reich gedeckten Tisch vor mir sah und dachte, irgendwas läuft doch falsch, oder? Was können wir denn tun? Was können wir denn helfen, spenden, bewusst Verzicht üben, um mehr zu haben, um abgeben zu können? Das ist tatsächlich wichtig. Als Menschen, die Jesus nachfolgen, kann es uns nicht egal sein, wie es Menschen auf anderen Teilen der Welt geht. Das kann uns nicht egal sein, weil wir wissen, das sind Menschen, die Gott gewollt, geschaffen und geliebt hat. Und trotzdem, so geht es einem doch manchmal, denkt man, das, was wir tun, ist wie ein Tropfen, der noch bevor er auf den heißen Stein fällt, schon verdunstet ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fühle mich manchmal so unglaublich hilflos. Und wenn ich dann bete und sage, Herr, tu doch was, dann ist das extrem wichtig. Aber ich erlebe oft, dass mir die Worte fehlen. Was soll ich angesichts dieser unsagbaren Ereignisse, dieser Not noch beten? Mir fehlen manchmal die Worte. Mir fehlen manchmal die Worte zu beten, wie es gut ist, wie es richtig ist oder wie Worte zu finden für das, was in mir drin ist. Man könnte einfach nur noch seufzen und stöhnen angesichts dieser überwältigenden Nöte in unserer Welt. Und genau darum geht's heute in dieser Predigt. Gott weiß von all dem. Viel mehr als wir wissen. Gott hat alles an Leid und Not vor Augen und es berührt sein Herz noch viel mehr, als es unser Herz berührt. Und Gott sieht auch unsere Hilflosigkeit und unsere Ohnmacht, vielleicht auch unsere Verbohrtheit manchmal, vielleicht nicht helfen zu wollen oder sich zurückzuziehen, was auch immer. Gott sieht das alles. Und deshalb stehen solche Worte in der Bibel, wie ich sie jetzt lesen werde und wie sie in Römer 8 stehen, in den Versen 26 bis 30. Römer 8, 26 bis 30. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen der Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es für Gott richtig ist. Eins aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch gerecht gemacht. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Es ist bemerkenswert, dass dieser Text in der Bibel steht. Keine Ahnung, was zu beten. Das Alte Testament vor allen Dingen, auch im Neuen Testament, hat eine so reiche Fülle von Möglichkeiten, von Gebetswegen bietet sie uns an, dass wir, selbst wenn wir keine Worte finden, uns Worte der Bibel leihen und sie nutzen, um mit den Worten der Bibel zu beten. Es gibt fast keine Situation, für die die Bibel uns nicht Worte anbietet, die wir beten können. Sei es schreien oder flehen, unser Herz vor Gott ausschütten, verzweifelt zu Gott rufen. Diese Worte, die für Gebet in der Bibel stehen, im Alten und Neuen Testament, sind schier unerschöpflich. Wirklich das, und gerade das Volk Israel oder auch Orientale haben eine ganz andere Ausdrucksform. Da wird gebrüllt und geschrien und verzweifelt auf den Boden gelegen. Das sind alles Gebetsformen, die die Bibel uns anbietet. Und trotzdem scheint es Grenzsituationen zu geben und vielleicht kennt ihr die auch oder kennt jeder von uns sie in seinem Leben, Grenzsituationen, wo all das nicht mehr hilft. Wo wir den Eindruck haben, wie gelähmt zu sein, vielleicht vom eigenen Leid oder vom Leid anderer, wo wir nur noch seufzen können. Deswegen werden hier keine Gebetstipps weitergegeben und präsentiert für besonders tragische Momente, sondern etwas ganz anderes. Etwas ganz anderes. Nicht, meine Güte, wenn du nicht mehr beten kannst und dir die Worte fehlen, dann guck doch einfach in Wort Gottes nach, da findest du schon was. Sondern eine Zusage. Eine bemerkenswerte Zusage. Nämlich, dass Gott selbst sich in Person des Heiligen Geistes unserer Sprachlosigkeit annimmt. Dass Gott reinkommt in unsere Sprachlosigkeit, in unsere Not, in das, was uns überwältigt, wo wir keine Worte mehr finden. Der Heilige Geist, der Beistand, Anwalt, Fürsprecher oder könnte sagen Fürseufzer. Alles Begriffe, die den Heiligen Geist beschreiben im Wort Gottes. Er kommt in unserer Sprachlosigkeit, in unser verzweifeltes Seufzen und macht unser Leid zu seinem. Gott macht unser Leid zu seinem. Das ist typisch Gott. In Jesus kommt er und macht unser Leid zu seinem. Und hier wieder, der Heilige Geist kommt und hilft uns und fordert uns nicht auf und haut nicht Appelle raus, sondern er kommt, er macht sich unser Seufzen zu seinem und übersetzt es so, dass klar wird vor Gott, so ist es richtig. So können Gebete erhört werden. Der Heilige Geist lässt sich leidenschaftlich voll und ganz auf unsere Not ein, seufzt mit uns. Und was bitteschön ist das für ein Versprechen? Was für eine entlastende Aussage? Gott baut nicht Gebetsdruck auf. Sieh zu, dass du die richtigen Worte findest. Du musst die Formel finden. Wenn du nichts mehr kannst, beten musst du noch hinkriegen. Nein, hier verspricht Gott, wenn du es nicht mehr hinkriegst, wenn du ratlos bist, verzweifelt oder in deiner Ohnmacht merkst, ich weiß noch nicht mal mehr, was ich beten soll, wie und ich finde keine Worte, dann bin ich da, dann bete ich für dich. Ich sorge dafür, dass mein Heiliger Geist deine Rat- und Sprachlosigkeit, dein innerliches und äußerliches Seufzen zu meinem Gebet macht, das mit mir übereinstimmt, das ich erhöre. Was für ein Geschenk. Schwachheit darf sein. Der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit auf. Er kommt in unsere Schwachheit. Keine Ahnung, was und wie beten darf sein. Weil der Heilige Geist da ist und all das nimmt und unser Ach und unser einfach nur Seufzen nimmt und daraus ein Gebet macht, was Gott gefällt. Was erhört wird, ohne dass wir die Worte dafür finden würden. Und manchmal geht's vielleicht so, dass wir uns wundern, dass Gott Gebete erhört, wo wir die Worte nicht für hätten, aber wo unser Seufzen bei Gott offensichtlich angekommen ist. Im Übrigen gibt es hier in diesem Römerbrief, aus dem dieser Abschnitt ja ist, eine Menge Gründe für dieses Seufzen, für diese Ratlosigkeit und Sprachlosigkeit. Im 7. Kapitel schreibt zum Beispiel Paulus: Ich tue das, was ich nicht will, und was ich will, das tue oder schaffe ich nicht. Ich, elender Mensch, wer erlöst mich aus diesem Dilemma? Paulus sagt damit: Ich wäre so gerne anders. Ich will doch eigentlich so handeln, wie es meinem Glauben entspricht, wie es Jesus gemäß ist, und ich krieg's scheinbar nicht hin. Ich glaube, ich möchte es leben und ich kämpfe und feite und falle immer wieder hin. Und was für ein Dilemma. Es ist zum Verzweifeln. Einige Verse vor unserem Abschnitt in Kapitel 8 schreibt er: Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen noch innerlich, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Es ist also so, dass wir manchmal seufzen, vielleicht weil wir an uns selbst verzweifeln. Die Schöpfung stöhnt und ächzt. Sie leidet an der Macht der Sünde, die im Menschen herrscht und sich dadurch auch auf Gottes eigentlich gute Schöpfung auswirkt. Wir sehen das fast jeden Tag und erleben es mittlerweile schon bei uns, in welchem Zustand wir Gottes gute Schöpfung gebracht haben. Und sogar wir, die wir eigentlich den Heiligen Geist haben, der sich in uns entfaltet, der Gottes Wesen in uns entfalten soll, wir stöhnen und seufzen, weil wir es oft nicht hinkriegen. Weil so vieles kaputt ist in unserem Leben, vergänglich und schmerzhaft, weil Dinge im Leben passieren, die wir uns nie gewünscht hätten, wo vielleicht auch ein Stück selbst dran schuld sind und sagen, jetzt stehen wir vor dem Scherbenhaufen oder dem Dilemma. Und es bleibt nur seufzen und sagen, ha, wir haben es nicht hingekriegt. Das beschreibt dieser Text hier sehr realistisch, wie es ausschaut in unserer Welt und in uns und bei uns. Und das tut so gut, dass die Bibel das so realistisch beschreibt und nicht irgendein Ideal malt, wo wir nie hinkommen könnten, sondern sagt, so sieht's aus, aber das muss nicht alles sein. Das ist nicht das letzte Wort, was hier gesagt wird. Die Welt ist in keinem Zustand, alles wartet und hofft irgendwie auf Erlösung aus diesem zerstörerischen Kreislauf. Und Gott zeigt uns einen Ausweg. Er in diesem Römerbrief ziemlich am Anfang schreibt er, durch Jesus, durch sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung schenkt er euch Erlösung. Und die Folge dieser Erlösung, dieser Veränderung des Herzens, raus aus der Gottlosigkeit hin zu einem Herz, was sich Gott öffnet, was weit offen ist für Gott und für seinen Willen, sein Wesen, seinen Plan. Als Folge davon gibt es das immer weiter verändernde Handeln des Heiligen Geistes. Wir brauchen Gott, wir brauchen den Heiligen Geist, sein fürsprechendes und übersetzendes Gebetsseufzen. Wir brauchen sein prägendes, formendes, umgestaltendes Handeln an uns. Und mitten rein in diesen zerstörerischen Zustand dieser Welt und mitten rein in diese Hoffnung, die der Heilige Geist uns gibt, weil er uns verändert, steht ein ziemlich provozierender Vers 28, Römer 8, 28. Manche, die schon länger Christ sind, haben den vielleicht auswendig gelernt. Aber er ist provozierend, aber er steht mittendrin in diesem Zusammenhang. Eins aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Das ist doch mein Hammer. Alles trägt zum Besten bei. Gerade haben wir gesehen, was für ein schlimmer Zustand vielleicht auch in uns herrscht, in dieser Welt. Dieser Vers ist im Übrigen zigfach missbraucht worden. Er hat durch unbedachte Anwendung viel Schaden angerichtet, anstatt so hilfreich zu sein, wie er gedacht ist. Da hat man vorschnell jemandem gesagt, der am Ende war, ach, wird schon alles zum Besten dienen. Das ist dann nicht mehr wie Kopf hoch, es wird schon wieder. Und trotzdem steht er hier. Und es ist eine seelsorgliche Zusage. Wenn es in dieser Welt und in deinem Umfeld, in deinem Leben noch so düster aussieht, wenn es noch so viel Gründe zum Seufzen und zum Verzweifeln gibt, Gott zwingt die Umstände, die gegen dich uns gerichtet sind, uns fertig machen wollen dazu, uns zum Guten zu dienen. Gott nimmt das, was an Bösem gegen uns gerichtet ist, das, was uns an Negativem entgegenkommt, und zwingt es dazu, uns zum Guten zu dienen. Das ist in der größten Tiefe doch eigentlich eine Hoffnung ohne Ende, dass nicht das Böse das letzte Wort hat, das Zerstörerische, sondern Gott, der alles dazu zwingt, uns zum Guten dienen zu müssen. Niemand ist irgendeinem Schicksal ausgeliefert. Niemand ist einem Kriegstreiber ausgeliefert, finsteren Mächten, bösen Menschen. Das zu glauben und festzuhalten, ist gleichzeitig eine ziemliche Herausforderung und ein nicht zu überbietender Trost mitten im Leid und in der Not. Unser Herr ist nicht nur mit uns, wenn es gut läuft, sondern gerade dann, wenn wir in großen Schwierigkeiten stecken und der Sturm rings um uns tobt. Der Heilige Geist macht unser Seufzen, er kommt mitten rein in unsere Not und macht sie zu seiner. Und klagt sie vor Gott und bittet vor Gott, dass sich Dinge verändern. Nein, hier steht nicht, bei dem alles muss dir zum Guten dienen, dass alles nach unseren Wünschen abläuft und nach unseren Vorstellungen von Glück und einem schönen Leben. Das steht hier nicht. Hier steht auch nicht, und dann wird das Seufzen aufhören. Es sind Gottes Maßstäbe von dem, was gut für dich und für mich, für uns ist, die hier angelegt werden. Und das verspricht er, dass Gott seine Maßstäbe von Gut in unserem Leben, und das ist wirklich das Geniale, in unserem Leben verwirklichen wird, mitten in den finstersten und düstersten und schwierigsten Zeiten. Und trotzdem steht dieser ganze Text in einer großen Spannung. Menschen, die mit Jesus leben, die Jesus lieben, so wie es hier heißt, sind schon jetzt befreit, erlöst, Kinder Gottes, neu gemacht, beschenkt, begabt mit der nicht zu besiegenden Auferstehungskraft Gottes, dem Heiligen Geist, der uns Tag für Tag neu macht. Und gleichzeitig leben wir mitten in dieser Welt, die mit ihrer Gebrochenheit uns manchmal zusetzt. Wir sind zerbrechliche Menschen, das haben wir erlebt. Jeder vielleicht in seiner persönlichen Situation, aber auch in unserer Welt erleben wir es, gerade in den letzten Jahren verstärkt. Wir haben es mit Leid zu tun, mit Schmerzen. Krankheit trifft uns, Krieg und Tod und Vernichtung. Trifft viele, auch Christen in der Ukraine. Und in anderen Teilen der Welt. Christen verhungern, weil sie nicht genug zu essen haben. Es ist also nicht alles nur noch toll. Und diese Spannung, die können wir nicht auflösen. Dass wir auf der einen Seite den Heiligen Geist haben, der Gottes Wesen in uns entfaltet, und auf der anderen Seite in der Lage sind zu sündigen und unsere Macken nicht in den Griff zu kriegen und das Gegenteil von dem zu tun, was wir eigentlich glauben und wollen. Und dass manchmal so wenig von dem erneuerten Menschen in uns zu spüren ist. Und hoffentlich leiden wir darunter und haben uns nicht damit abgefunden und sagen, naja gut, ist halt so. Kommen eh nicht dagegen an, dann ist es auch egal. Diese Spannung lösen wir nicht auf, aber Gott hat eben diesen Plan mitten in dieser ganzen Situation, und der heißt, darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Darum geht's im Christsein, Jesus ähnlicher zu werden, im Wünschen, im Denken. Es geht nicht nur darum, irgendwie gerettet zu werden und dann halt abzuwarten, bis irgendwann wir unter der Erde liegen, sondern Jesus ähnlicher zu werden. Und das gibt Hoffnung in unser Leben, das gibt Hoffnung auch für diese Welt. Diese Welt braucht Menschen, die Jesus ähnlicher sind und die das leben, die diese Hoffnung leben. Die mitten in der Verzweiflung da sind und Menschen in Not helfen. Wir werden gleich einiges davon hören nach dem Livestream. Christsein heißt, umgestaltet zu werden, immer mehr dahin, so zu werden wie Jesus, immer mehr zu denken, wie Jesus denkt, zu wollen, was Jesus will, immer mehr zu tun, was Jesus getan hat, immer mehr Gott zu lieben. Das ist unsere Berufung und unsere Bestimmung. Das ist deine Berufung und Bestimmung. Und das ist Gottes Plan. Wenn du dich also fragst, wozu du lebst, dann lautet die Antwort dafür, immer mehr zu Jesus, immer mehr zu werden, wie Jesus ist. Lautet so deine Antwort? Und am Schluss dieses Abschnittes heißt es, Gott hat alles dafür vorbereitet. Er hat uns berufen in die Gemeinschaft mit Jesus. Er hat uns gerecht gemacht. Das heißt, wir stehen vor Gott ohne Sünde da, nicht weil wir es so gut drauf haben, sondern Gott sieht uns durch die Brille von Jesus. Das heißt, er ist für unsere Schuld gestorben. Er sieht uns so, wie wir sein werden, obwohl wir noch nicht so sind. Und dann durch alles Dickicht des Seufzens und der Zerrissenheit gibt Gott noch einen Ausblick. Ihr habt schon jetzt Teil an was ganz Genialem, an einem besonderen Glanz sozusagen, an der Glanz Gottes, an der Herrlichkeit Gottes. Und später, und das wartet auf euch, wird alles nur noch Frieden sein, Freude, Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Güte, Treue. Und diese Herrlichkeit, die Paulus uns hier auch vor Augen malt, soll unser Leben bestimmen. Das Schönste kommt noch. Bei allem Kaputten. Es ist nicht das Ende. Verlasst euch drauf. Jesus sorgt dafür. Lebt von daher, lebt von dem Ziel her, gestaltet von diesem Ziel her, mitten in dieser, auf dieser Erde das Leben. Und an anderer Stelle sagt Paulus das, und damit schließe ich, aus Philipper 1, Vers 6. Ich bin davon überzeugt. Gott, der in euch mit seiner guten Arbeit angefangen hat, wird sie auch zu einem guten Abschluss bringen. Das wird er tun bis zu dem Tag, an dem der Messias Jesus wiederkommt und alles bestimmen wird. Amen.